NDR Info. Themen des Tages.
Ich finde es grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass die Gespräche endlich weitergehen. Und ich sehe dieses Treffen als eine Vorstufe an für Gespräche, die dann stattfinden zwischen Russland und der Ukraine. Die Gespräche sind ja ins Stocken gekommen, der ganze Prozess ist ins Stocken gekommen. Und wenn dieses der Weg ist, damit es wieder weitergeht, damit wir doch zu Gesprächen kommen, wo die Ukraine ihre berechtigten Interessen geltend machen kann, dann finden wir das im Ergebnis richtig.
Meint der deutsche Außenminister Wadephul zum geplanten Treffen von US-Präsident Trump und Wladimir Putin in Budapest in Ungarn. Da gibt es ja noch einen internationalen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Das wird gleich ein Thema sein. Davor findet heute Abend auch noch ein Treffen zwischen Trump und Zelensky statt. Der ukrainische Präsident erhofft sich nach wie vor weitere Waffen für den Kampf gegen Russland. Wir schauen in der kommenden halben Stunde auch noch auf den Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Heute hat Altkanzler Schröder ausgesagt. Und wir fassen die Aktion NDR Info vor Ort in Hannover zusammen. Es ging um die Mobilität bei uns im Norden. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zunächst in die USA und zur heutigen Ausgangslage. Bei seinem Antrittsbesuch hat Zelensky ja nicht die einfachste Erfahrung gemacht im Weißen Haus. Das ist ziemlich eskaliert. Donald Trump hat ihn unter anderem mitverantwortlich gemacht für den russischen Überfall. Zelensky hat Gegenargumente geliefert, aber Widerworte schätzt Donald Trump eben nicht so sehr. Viele weitere Regierungschefs haben das dann wohl auch zum Anlass genommen und im Oval Office eher geschwiegen, auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz. Es gab inzwischen weitere Begegnungen zwischen Trump und Zelensky. Unvergessen auch das Bild der beiden auf einfachen Stühlen sitzend, einander sehr zugewandt im Petersdom. Der heutige Termin verzögert sich jetzt offenbar ein bisschen. Ich habe mit unserem Korrespondenten Carsten Kühntop in Washington gesprochen und ihn gefragt, was erwarten Sie, welche Atmosphäre herrscht aktuell zwischen den beiden?
Die beiden haben sich ja seit Trumps zweitem Amtsantritt mittlerweile viermal schon getroffen. Das ist heute die fünfte Begegnung. Und das heißt, das ist von der Stimmung her nicht mehr so das Gefühl, ein historisches Gipfeltreffen, wo es alles daran hängt, wie das jetzt läuft, sondern es ist eher von Make it or break it zu Maintenance geworden. Also man setzt sich wieder zusammen, diskutiert, wie gleicht es ab, wo stehen wir gerade. Und natürlich wird Zelensky ein weiteres Mal versuchen, sehr, sehr dicke Bretter hier zu bohren und er wird um weitere Unterstützung für die Ukraine werben.
Wir müssen noch einen dritten mit dazu holen, denn es geht ja immer hin und her. Trump hält auch Kontakt zu Wladimir Putin, hat ihn in Alaska persönlich getroffen, dann wieder über ihn geschimpft. Putin wolle gar keinen Frieden. Gestern haben die beiden offenbar erneut telefoniert und wir hören, es soll bald zu einem Treffen kommen. Welchen Einfluss kann also dieser Putin-Kontakt so nah am heutigen Treffen mit Zelensky haben?
Das Putin-Telefonat gestern hat alles verändert, was das Treffen heute angeht. Vor ein paar Tagen hat Trump laut darüber nachgedacht, er könnte vielleicht den Russen drohen, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Dann das Telefonat mit Putin. Allein die Drohung hat gereicht, dass der Kreml-Chef zum Telefon gegriffen hat und im Weißen Haus angerufen hat. Trump ist rangegangen. 2 Stunden haben die miteinander gesprochen. Trump hat sich danach sehr freundlich, sehr konziliant darüber geäußert. Und hat dann Reportern auch geantwortet auf die Frage, ja, was ist denn jetzt mit den Tomahawks? Und da hat Trump dann gesagt, na ja, die brauchen wir halt auch. Wörtliches Zitat, von daher weiß ich nicht, was man da tun könnte. Punkt. Das heißt, Tomahawks, wenn sie vorher tatsächlich auf dem Tisch gelegen haben, sind jetzt schon abgeräumt. Trump verzichtet darauf, diese Drohung im Raume zu belassen. Erst recht verzichtet er darauf, der Ukraine sie jetzt fest zu versprechen. Alles, was es gebraucht hat, war, dass Putin ihm gesagt hat, es wäre doch schön, wenn wir beide uns mal wieder sehen könnten, was ja dann wohl passieren soll in 2-3 Wochen in Budapest.
Dazu hören wir auch gleich noch Einschätzungen von unserem Korrespondenten aus Ungarn. Wenn jetzt aber heute nichts Konkretes auch in Sachen Tomahawk, also Marschflugkörpern, die auch weit nach Russland hineinreichen könnten, entschieden wird, wie geht es dann für Sie weiter? Was kann das heute für ein Treffen sein?
Ich fürchte, dass es von amerikanischer Seite keine weiteren Zusagen geben wird, die über bisheriges hinausgehen. Diese Regierung hat, seit sie ins Amt gekommen ist im Januar, keine einzigen neuen Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Man hat das Verfahren geändert. Die Amerikaner geben jetzt den Ukrainern nicht mehr direkt Waffen und Munition, sondern es wird alles verkauft, entweder an die Ukraine oder an die Europäer, womit man sich natürlich auch der Kritik aussetzt, dass die USA letztlich vom russischen Krieg gegen die Ukraine wirtschaftlich profitieren. Aber innenpolitisch ist das etwas, was Trump wichtig war. Seine Magerbewegung ist der Meinung, dass man der Ukraine hier nichts für umsonst geben solle. Und ja, ich fürchte, dass wir da keine Kursänderung erleben. Der Ton Trumps gegenüber Putin hat sich verändert in den Monaten, klar. Er ist frustriert über diesen Mann. Er hat auch begriffen, dass Putin ihn eigentlich nur an der Nase herumführt. Aber Trumps Handeln hat sich nicht geändert. Trump hat bisher keine Schlüsse aus dem veränderten Ton sozusagen gezogen.
Und wenn wir aber auch hören, Herr Kühntop, dass Volodymyr Zelensky schon gestern angereist ist und auch schon einige andere Menschen getroffen hat und es wohl auch darum geht, ob die Ukraine zusammen mit den USA, was Waffenbau angeht, zusammenarbeiten könnte, gibt es da eigentlich noch eine, ich nenne es mal Parallelstruktur, also das eine, das, was wir so ganz offiziell im Oval Office hören und das andere, was aber parallel auch noch passieren könnte?
Naja, die Ukraine hat ja jetzt im Laufe dieses Krieges sehr schnell sehr viel gelernt, wie moderne Kriegführung läuft. Stichwort Drohnen. Da sind sie mittlerweile so fortgeschritten, dass sie umgekehrt für andere Länder ein interessanter Partner geworden sind. Also wir kommen sicherlich an irgendeinen Punkt mal, wo die Ukraine selbst Drohnen ins Ausland verkaufen wird, weil kaum jemand sonst so fortgeschrittene Drohnen bisher entwickelt hat. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, muss man sehen, dass Zelensky gestern auch mit Rüstungsfirmen gesprochen hat. Natürlich auch sein Bemühen, was weiß ich, weitere Patriots zum Beispiel zu bekommen. Und er wird heute Vormittag, Ortszeit vor dem Treffen mit dem Präsidenten, noch im Senat sein und wird sich mit Senatoren treffen. Auch da der Versuch, sozusagen nicht nur eingleisig direkt mit dem Mann im Weißen Haus zu dealen, sondern die Kontakte auch weiterhin auf eine viel breitere Basis zu stellen.
Und das waren Informationen und auch Einschätzungen von Carsten Kühntop aus Washington zum heutigen Treffen zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky. Wir kommen jetzt nochmal zu Wladimir Putin und seinem geplanten Treffen. Davor noch erwähnt, gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor. Ungarn jedoch hat schon den Austritt aus dem Strafgerichtshof angekündigt und Ungarns Premier Viktor Orbán sicherte auch Straffreiheit zu. Er kann sein Glück offenbar kaum fassen, dass dieser Gipfel ausgerechnet in seinem Land stattfinden soll. Auch wenn der Zeitpunkt noch nicht feststeht, inszeniert sich Orbán jetzt in seinen Medienkanälen schon als Friedensstifter in einer angeblich kriegstreiberischen EU. Oliver Schosch schätzt die Situation in Ungarn ein.
Der ungarische Premier Viktor Orbán ist ziemlich aktiv auf der Social-Media-Plattform X. Da präsentiert er sich in seinem persönlichen Profil als, Zitat, Friedenskämpfer, Ehemann, Vater, Großvater und Premierminister von Ungarn. Wohlgemerkt, Friedenskämpfer steht da an erster Stelle. Orbán postete an diesem Donnerstagabend:
Ungarn ist die Insel des Friedens.
Und
das geplante Treffen zwischen dem amerikanischen und russischen Präsidenten ist eine tolle Nachricht für alle Menschen, die den Frieden lieben. Wir sind bereit.
Europa sei dagegen voll auf Krieg eingestellt, erklärt Orbán in einem Videoclip.
Europa ist laut seiner eigenen Definition im Krieg. Sowohl die Anführer der größten EU-Staaten als auch die Chefs der EU-Institutionen sprechen vom russisch-ukrainischen Krieg, als ob das unser Krieg wäre und als ob Europa im Krieg wäre.
Viktor Orbán greift besonders eine Politikerin persönlich an. Seine wichtigste Gegenspielerin in Brüssel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Wir sehen jeden Tag, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um die Welt reist, um nichts anderes zu tun, als über den Krieg zu reden. Das zeigt ganz klar, dass es hier eine Art Kriegspsychose gibt und einen Wettbewerb, wer die militantesten Positionen vertritt, für den Krieg.
Orbáns Haltung stößt bei der überwiegenden Mehrheit der anderen EU-Staaten auf Kritik, unter anderem beim Präsidenten Litauens Gitanas Nausėda.
Es sendet eine völlig falsche Message in alle Richtungen, an die internationale Gemeinschaft und an die Ukraine. Die Ukraine kämpft für ihre Freiheit und für die Unabhängigkeit ihres Landes.
Die Kritik an Orbán ist ähnlich wie die an Trump. Beide hätten im Ukraine-Krieg bislang nichts erreicht, außer Friedensrhetorik zu verbreiten und Putin milde und freundschaftlich gegenüberzutreten. Putin sehe sich weiterhin nicht davon abgehalten, die Ukraine zu erobern. Laut Viktor Orbán laufen die Vorbereitungen für die Friedensgespräche in Budapest auf vollen Touren. Es habe Telefonate gegeben zwischen ihm und Trump und zwischen ihm und Putin. Geplant sei auch ein ungarisch-amerikanisches Treffen in Washington. Orbán stellt es so dar, als ob Ungarn derzeit der einzige Ort der Hoffnung in Europa sei.
Wenn Sie heute auf die Landkarte schauen und sich die europäischen Staats- und Regierungschefs anschauen, dann wird schnell klar, dass Budapest der einzige Ort in Europa ist, wo ein solches Treffen stattfinden kann. Ungarn ist das einzige Land für den Frieden, wobei wir da mit der Slowakei zusammenarbeiten. Aber seit 3 Jahren sind wir das einzige Land, das sich konsequent, offen, laut und aktiv für den Frieden einsetzt.
In Ungarn gibt es im April kommenden Jahres Parlamentswahlen. In den Umfragen liegt Orbáns Herausforderer Péter Modja mit seiner proeuropäischen Tisza-Partei seit Monaten in Führung. Zuletzt hatte Orbán im Europawahlkampf schon einmal die Ukraine-Karte gespielt. In seiner damaligen Kampagne versuchte er, den Wählern einzureden, dass die EU ungarische Soldaten an die Front schicken wolle, um gegen die Russen zu kämpfen. Es ist davon auszugehen, dass Orbán auch jetzt im Wahlkampf wieder auf ein ähnliches Narrativ setzen wird. Dabei erhofft er sich von den Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin in Budapest einen ordentlichen Aufwind.
Soweit Informationen von Oliver Schursch, unserem Ungarn-Korrespondenten. Auf seine Aussage ist sehr lange gewartet worden. Ex-Kanzler Schröder sollte schon Mitte Januar als Zeuge in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geladen werden, fiel aber krankheitsbedingt längere Zeit aus. Heute nun wurde er per Video zugeschaltet. Gut 3 Stunden wurden ihm im Untersuchungsausschuss Fragen gestellt zur Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 und der Klimastiftung. Schröder verteidigte den Bau der Pipeline, die ja nie in Betrieb genommen wurde, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Und er rechtfertigte auch die Gründung der Klimastiftung. Wir kommen zu den Details. Jette Studier hat die Befragung verfolgt. Konnte Schröder denn heute zur weiteren Aufklärung beitragen?
Darüber gibt es jetzt sehr unterschiedliche Auffassungen. Klar wurde aber schnell, Gerhard Schröder bereut nichts. Er hält die gute Beziehung zu Russland für richtig, auch die Entscheidung, günstiges Gas von dort zu beziehen. Und er verteidigte auch erneut den Bau von Nord Stream 2. Und auch die umstrittene Klimaschutzstiftung, die war aus seiner Sicht notwendig, um den Bau der Pipeline sicherzustellen und um die angedrohten US-Sanktionen zu umgehen. Er musste aber auch, angesprochen auf Details, häufig auf Erinnerungslücken verweisen. Und deshalb wurde er im Laufe dieser 2,5 Stunden Befragung immer ungehaltener. Er nannte die Veranstaltung lächerlich und die Fragen der Abgeordneten abenteuerlich und obskur, obwohl der Ausschuss sie sehr wohl als zulässig bewertet hat.
Schröder war also nicht begeistert von den Fragen. Wie haben denn die Abgeordneten reagiert?
Die wirkten, als hätten sie mit diesem Ton gerechnet. Nach der Befragung gab es dann aber sehr unterschiedliche Deutungen darüber, ob das nun was gebracht hätte. Der SPD-Abgeordnete Krüger, der sagte dazu:
Ich habe vorher gesagt, dass ich nicht viel Neues erwarte und wir haben nicht viel Neues gehört. Das heißt, insofern ist das eingetreten, was ich erwartet habe.
Und das wiederum sah der Grünen-Politiker Damm ganz anders.
Das war inhaltlich total interessant für uns. Also wir haben ja jetzt erfahren, dass Frau Schwesig total die Unwahrheit gesagt hat, dass es keine inhaltlichen Gespräche mit Herrn Schröder gab zu Nord Stream 2. Wir haben gesagt, es waren nur private Abendessen. Herr Schröder war ganz, ganz klar in dieser Frage. Er hat mit ihr mehrfach darüber gesprochen. Und nicht nur, dass er gesprochen hat, sondern er hat gesagt, das ging ihm alles zu langsam. Und er hat alles, was er konnte, politisch dafür getan, dass es beschleunigt wird.
Aus seiner Sicht gab es also schon Neuigkeiten aus dieser Videokonferenz heute mit Gerhard Schröder.
Gut, da gehen die Deutungen also noch auseinander. Ist man sich vielleicht einheitlicher bei Helge Braun? Der ist heute auch noch befragt worden, der frühere Kanzleramtschef von Angela Merkel.
Nein, bislang nicht. Helge Braun verwies immer wieder darauf, dass das Kanzleramt von Angela Merkel über die umstrittene Klimastiftung zwar Kenntnis hatte, aber sich eben gar nicht dazu verhalten hat, weil man gesagt hat, Nord Stream 2, das ist zwar ein sinnvolles Projekt aus Sicht der Bundesregierung, aber ein wirtschaftliches. Und die Stiftung sei eine Angelegenheit Mecklenburg-Vorpommerns. Da halten wir uns also raus. Braun sagte wörtlich, wir haben es geschehen lassen.
Und das war zusammengefasst die heutigen Aussagen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Schwerin von Jette Studier. Ferien beginnen in einigen Bundesländern und Wochenende. Dann werden nicht nur die Staus länger, sondern es steigen auch die Benzinpreise. Wenn man sich Preisvergleichsseiten im Internet dazu anschaut, dann sieht man, wie mehrmals täglich Spitzen erreicht werden. Über diese Praxis an deutschen Tankstellen hat heute der Bundesrat diskutiert, denn in einem Antrag aus Baden-Württemberg wird die Bundesregierung aufgefordert, die Benzinpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher transparenter zu machen. Denkbar wäre dann, dass ähnlich wie in Österreich die Preise nur einmal am Tag verändert werden dürfen. Ruth Kirchner berichtet.
1,659 €, 1,6210 €. Der Preis für Superbenzin E10 schwankt nicht nur von Tankstelle zu Tankstelle, sondern oft auch von Stunde zu Stunde. Spritpreise an ein und derselben Tankstelle ändern sich im Schnitt rund 20 Mal am Tag, je nach Verkehrsaufkommen und Nachfrage. Andreas Mund ist Präsident des Bundeskartellamts.
Wir haben ja rund 15.000 Tankstellen in Deutschland. Die haben bisher in diesem Jahr rund 253 Millionen Preisänderungen an uns gemeldet.
Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ist das ein Ärgernis. Auch für Baden-Württembergs grünen Regierungschef Winfried Kretschmann.
Da kann ja niemand mehr durchblicken. Ja, das ist also intransparent und der Verbraucher ist ja gar nicht mehr in der Lage, darauf vernünftig zu reagieren, zum Beispiel zu welcher Tankstelle soll ich fahren.
Denn wer über eine der vielen Tank-Apps eine billige Tankstelle sucht, muss oft feststellen, die Preise sind schon wieder gestiegen, wenn man an der Zapfsäule vorfährt. Sie sinken irgendwann auch wieder, steigen an, fallen in den Abendstunden, um am Morgen im Berufsverkehr wieder in die Höhe zu schnellen. Bis zu 13 Cent können die Preise laut ADAC pro Tag schwanken. Kretschmann will diesen Spritpreis-Pingpong beenden.
Eine Preisänderung am Tag bis 12. Nach unten darf man die Preise immer senken.
Vorbild für Kretschmanns Bundesratsinitiative ist Österreich. Dort dürfen Tankstellen einmal täglich um 12 Uhr die Preise erhöhen. Der Tankstelleninteressenverband in Deutschland findet das gut und unterstützt daher den Vorstoß aus Stuttgart. Sprecher Herbert Rabel erhofft sich weniger Frust an den Zapfsäulen.
Wir glauben, dass unterm Strich das nicht nur finanziell günstiger ist für die Autofahrer, sondern vor allen Dingen mental und stressmäßig günstiger ist für die Autofahrer und nebenbei bemerkt auch für die Tankstellen.
Denn die haben auf die Preisgestaltung an ihren Zapfsäulen keinen Einfluss. Das machen die Mineralölkonzerne. Doch ob der Sprit durch Kretschmanns Preiserhöhungsbremse tatsächlich billiger wird, ist unklar. ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla ist skeptisch.
Die Idee klingt zwar auf den ersten Blick verbraucherfreundlich, könnte aber genau das Gegenteil bewirken. Wenn Tankstellen ihre Preise nämlich im Tagesverlauf nicht mehr frei anpassen dürfen, besteht durchaus die Gefahr, dass sie von vornherein rein höhere Preise ansetzen, um eben auf Nummer sicher zu gehen.
Tanken würde insgesamt teurer werden, warnt der ADAC. Im Bundesrat gibt es für den Vorstoß aus Baden-Württemberg dennoch Unterstützung, etwa aus Niedersachsen. Doch ob die Idee eine Chance hat, umgesetzt zu werden, hängt nicht von der Länderkammer, sondern von der Bundesregierung ab. Das zuständige Wirtschaftsministerium ist zurückhaltend. Dort heißt es, man plane derzeit keine Eingriffe in den Markt. Für Autofahrer gilt daher weiter die Faustregel: Morgens ist Tanken meist teurer, in den Abendstunden billiger.
Und soweit Ruth Kirchner aus Berlin. Wir bleiben noch bei einem Verkehrsthema. Heute ist NDR Info nämlich live vor Ort in Hannover am Hauptbahnhof. Vielleicht sind Sie zufällig auch bei den Kollegen und Kolleginnen vorbeigekommen oder Sie haben heute hier schon Beiträge im Programm gehört oder im NDR Info Fernsehen gesehen. Alles dreht sich um die Mobilität im Norden. Verkehr auf dem Land und in der Stadt. Wir hören gleich ein Fazit unseres Reporters Gerd Wolf. Zuvor aber noch eine Zusammenfassung, was bisher geschah, von Johanna Hausmann.
Der Bahnhof Hannover ist ein wichtiges Verkehrsdrehkreuz in Norddeutschland. Nach Osten, Westen, nach nah und fern. Bis zu 280.000 Menschen steigen hier täglich ein, aus oder um. Heute live vor Ort NDR Info im eigens aufgebauten mobilen Studio. Hier steht Moderator Stefan Schlag schon in den frühen Morgenstunden unter dem NDR-Pavillon.
Hier auf dem Bahnhofsvorplatz hasten die Pendler an mir vorbei, Kaffee in der Hand, Brötchentüte in der Hand, wie man das halt so kennt.
Der ideale Ort, um bei den Norddeutschen heute nachzufragen, woran sie beim Stichwort Mobilität denken. Frust oder Fortschritt?
Aktuell eher Frust. Also ich pendel noch nicht lange und seit ich pendel, hat eigentlich noch nie was funktioniert. Also ich bin immer mindestens 20 Minuten zu spät.
Naja, es gibt keinen Tag, wo es eigentlich mal vernünftig läuft. Und das jetzt seit, ich weiß nicht, 4 Jahren.
Deutsche Bahn ist Frust. Weil die nie so kommen, wie man es haben möchte, immer zu spät sind. Deshalb habe ich das Problem.
Wen man auch anspricht an den Gleisen, viele Pendler teilen diese Erfahrungen und den Ärger. Auf dem Bahnhofsvorplatz schauen Experten vorbei, die erklären sollen, was läuft schief auf den Schienen. Zum Beispiel Holger Klages vom Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen.
Ja, wir sehen eben gerade bei den Fernverkehrszügen, die auf Hannover zulaufen, aus Richtung Westen und aus Richtung Norden. Sie fahren eben auf einer alten Bestandsstrecke. Dort gibt es in der Regel nur 2 Gleise. Die müssen sich der Fernverkehr, Güterverkehr und der Regionalverkehr eben teilen. Dort kommt es dann eben zum Rückstau. Wir haben dort einfach zu wenig Kapazität.
Während auf der Anzeigetafel im Bahnhof neue Verspätungsmeldungen einlaufen, versucht davor Bahnsprecher Achim Staus, die Uhr auf Zuversicht zu drehen.
Wir haben hier einen großen Nachholbedarf. Die Anlagen haben oft ein Alter, dass sie störanfällig sind. Da müssen wir sehr viel mehr tun. Aber wir haben jetzt auch sehr viel Rückenwind von der Bundesregierung. Das Geld ist jetzt da, aufzuholen. Aber dieses Aufholen ist eben kein Sprint, sondern ist ein Marathon. Und der erfordert noch sehr viel Arbeit.
Wie zufrieden oder unzufrieden die Menschen in Norddeutschland mit dem öffentlichen Nahverkehr sind, hängt laut einer Umfrage von NDR Fragt vor allem vom Wohnort ab. Städter geben dem ÖPNV vor allem die Schulnote 2. Von Menschen, die auf dem Land wohnen, gibt es ein klares Mangelhaft. 5. Auch am Hauptbahnhof Hannover.
Ja, wir kommen vom Dorf, da könnte sich viel verbessern. Nicht? Denn wenn wir am Sonnabendnachmittag raus wollen aus dem Dorf, dann ist nichts mehr. Dann fährt kein Bus mehr, weder rein ins Dorf noch raus aus dem Dorf.
Ich glaube, in unserem Dorf fährt, glaube ich, einmal am Tag ein Schulbus. Morgens hin und nachmittags zurück und mehr nicht.
Es müsste zumindest irgendwie eine geregelte Verbindung irgendwie in die größeren Städte geben, zumindest. Dass man zumindest da die Verbindung, die Anschlüsse hat an Regionalbahnen oder sowas. Die gibt es aktuell tatsächlich nicht. Und es müsste mehrere Verbindungen pro Tag geben. Das würde es, glaube ich, auf jeden Fall vereinfachen.
Kann ich mir nur anschließen. Ich habe gar keine Chance, nicht mit dem Auto zu fahren. Ich muss mindestens 10 Minuten mit dem Auto zur nächsten Bahn fahren oder mit dem Schulbus, der 2-mal am Tag fährt.
Einer der Studienteilnehmer schaut auch beim NDR-Pavillon vorbei.
Bei mir ist Daniel Schuld aus Hannover, aus der 13. Klasse, 13. Jahrgang. Ist er also noch jung, hat sich beteiligt an unserer Umfrage bei NDR Fragt. Hallo und erstmal vielen Dank dafür.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
Daniel Schuld erzählt etwas, das laut NDR Fragt-Umfrage viele Norddeutsche beschäftigt.
Also die Klimaziele sind ja so ein Kernpunkt der Mobilität bei der Mobilitätswende. Die sollte man auch auf jeden Fall damit mit angehen. Das ist auch einer der sehr großen CO2-ausstoßenden Branchen, die Mobilität. Und da kann man mit einer Veränderung sehr viel erreichen.
4 von 5 Befragten sagen nämlich, der Staat soll mehr Geld in die Hand nehmen für die Mobilitätswende hin zu klimafreundlicheren Verkehrsmitteln. Von klimafreundlich zu unfreundlichem Klima. Schon im Dunkeln hat Moderator Stefan Schlag heute vor dem Bahnhof die Stellung gehalten.
Wir können jetzt hier auch seine Blätter sortieren, die der Wind uns hier vom Pult gefegt hat. Wir stehen hier direkt vor dem Hauptbahnhof Hannover und wir hören uns dann ja nachher noch wieder.
Den Witterungen ausgesetzt. Zur Frage Mobilität, Fortschritt oder Frust?
Ja, und warum haben wir uns heute so intensiv bei NDR Info mit dem Thema Mobilität beschäftigt? Gerd Wolf gehört zum Team, das heute den ganzen Tag über live vor Ort vom Hauptbahnhof sendet. NDR Info Radio seit 6 Uhr heute Morgen und im NDR Info Fernsehen geht es bis heute Abend 21.45 Uhr. Die Ausgabe wird von dort an live gesendet. Ich habe Gerd Wolf gefragt, was genau steckt hinter dieser Aktion?
Dass wir Themen angehen, die die Menschen bewegen. Im Wortsinne natürlich Mobilität, die große Frage, wie komme ich im 21. Jahrhundert von A nach B. Also wir wissen aus der NDR-Fragt-Umfrage, dass es ein Thema ist, das viele Menschen im Norden betrifft. Reisende, Pendler, Mobilität, natürlich auch Voraussetzung für Zusammenleben, für Zusammenkommen. Und bei der Mobilität liegt eben aus vielen Gründen einiges im Argen. Haben wir heute Morgen gehört, rund um den Hauptbahnhof, als wir diese Stimmen gesammelt haben. Aber eben auch gehört, dass sich die Dinge auch schon verbessern oder was man machen kann.
Wahrscheinlich müsste man investieren. Ja, das Streckennetz wahrscheinlich noch weiter ausbauen, dass auch regelmäßiger und mehr Züge fahren können. Zum Beispiel meine Bahn, die ich nutzen muss, fährt nur einmal die Stunde. Und wenn die halt ausfällt, dann bin ich halt automatisch eine Stunde zu spät.
Also schaut man sich Japan an beispielsweise, getaktete Züge, Pünktlichkeit, vor allem das.
Zuverlässigkeit, dass man sich einfach wieder darauf verlassen kann, dass man zu seinen Terminen pünktlich kommt. Ich meine, ich fahre jetzt schon gefühlt immer mit einem riesen Puffer und auch das haut ganz oft nicht hin.
Tja, also der Frust ist bei vielen da, aber eben auch die Ideen, wie man es anders machen kann. Und das wollten wir eben wissen. Was muss sich ändern? Wo haben wir ja schon was geschafft? Was sind erfolgsversprechende Modelle? Kurz, wir haben uns den ganzen Tag Zeit genommen und uns diesem wichtigen Thema von morgens bis abends gewidmet.
Und es geht ja auch noch weiter. Der komplette Norden ist ja vom Thema Mobilität betroffen. Wir alle. Warum habt ihr euch ausgerechnet den Hauptbahnhof in Hannover ausgesucht?
Weil es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Norddeutschland ist, liegt, wenn man auf die Karte guckt, am Schnittpunkt zwischen der Nord-Süd-Autobahn A7, der West-Ost-Autobahn A2. Bahnlinien aus dem Westen Richtung Berlin gehen durch, aus dem Norden Richtung Frankfurt weiter ins Land. Und natürlich Hannover ist auch ein Schnittpunkt vieler Regionalbahnlinien. Und heute am Freitag, da war hier viel los, sind ja auch die Ferien in Niedersachsen seit einer Woche, da wird viel gereist. Kurz, hier laufen ganz viele unterschiedliche Mobilitätskonzepte zusammen, also die, die klappen und die, bei denen es noch hakt.
In der Info war den ganzen Tag über am Hauptbahnhof für Interessierte ansprechbar. Heute früh lag der Schwerpunkt dann beim Radio. Nachmittags bis abends hat das NDR Info Fernsehen übernommen. Bis dann noch spät zur Ausgabe um 21.45 Uhr. Was gab es denn, Gerd, und was gibt es noch zu sehen?
Na, zum Beispiel Moderatorin Susanne Stichler, die nahm und nimmt uns mit auf die Reise in die verschiedenen Aspekte der Mobilität. Wir haben Erfahrungen gehört, Lösungsvorschläge, Reportagen, Selbstversuche sozusagen. Susanne Stichler hat zum Beispiel eine Pendlerin begleitet auf ihrem nicht immer einfachen Weg aus der Heide Richtung Hamburg und zurück. Und das hat sie heute Morgen auch bei uns erzählt.
Und das ist wirklich lustig. Die fährt also 2 bis 3 Mal die Woche nach Hamburg und nimmt auch immer gerne eine Zahnbürste mit, weil sie es auch mal erlebt hat, dass sie aus Hamburg nicht mehr wegkam wegen eines Gewitters. Und dann musste sie ins Hotel. Ohne ihre Zahnbürste reist sie nicht.
NDR Info heute vor Ort in Hannover. Soweit unser Reporter Gerd Wolf. Und wie gerade schon gesagt, die Ausgabe im NDR Info Fernsehen 21.45 Uhr. Heute auch live vom Hauptbahnhof.